Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Man kann sie als Dreamteam bezeichnen. Auftritt folgt auf Auftritt in Schulen, auf Festivals. Sie reisen an im Gepäck Beamer, Stifte, Instrumente und natürlich Bücher. Der Illustrator und Filmemacher Ferdinand Lutz und der Musiker, Komponist und Sänger Dominik Meerscheid. Zum Büchermarkt heute mit diesem Duo begrüßt sie sehr herzlich Ute Wegmann. Beide Künstler sind Jahrgang 1987. Beide sind vor kurzem Vater geworden. Der eine lebt in Köln, der andere gleich um die Ecke im Siegerland. Wer oder was hat sie beide zusammengebracht, Ferdinand Lutz?
Zusammengebracht hat uns nach meiner Erinnerung, dass wir nicht nur festgestellt haben, dass wir die gleichen Interessen haben, sondern eben auch das exakt gleiche Geburtsdatum. Nicht nur das gleiche Geburtsjahr, sondern das exakt gleiche Geburtsdatum. Wir sind beide am 26. September geboren.
Und dass wir das feststellen konnten, lag natürlich daran, dass wir in die gleiche Klasse eingeschult wurden, in die 5. Klasse des Gymnasiums. Und so haben wir uns kennengelernt. Es sind 22 Jahre, glaube ich, dieses Jahr.
Ja, korrekt.
Ferdinand Lutz, nun haben Sie Volkswirtschaft und Soziologie studiert. Mhm. Seit 2011 zeichnen Sie monatlich einen Comic für Dein Spiegel, das Spiegelmagazin für Kinder. Sie schrieben aber auch Szenarios, unter anderem für Käpt'n Blaubär. 2015 erschien das erste Buch, Rosa und Louis. Wie verlief denn dieser Weg vom Volkswirt zum Illustrator?
Fairerweise muss ich natürlich sagen, dass ich nicht erst 2015 oder 2011 angefangen habe mit dem Comiczeichnen, sondern eigentlich ab dem Moment, ab dem ich selber einen Comic in die Hand bekommen habe. Da war ich 6 Jahre alt. Ich weiß noch genau, wo und welcher Comic das war.
Welcher war's?
Es war Lucky Luke, eine Woche Wilder Westen. Das hat mich so unglaublich begeistert, dass ich ab diesem Moment eigentlich versucht habe, das zu reproduzieren, diese Begeisterung, die ich beim Lesen des Comics verspürt habe. Das heißt, eigentlich war ich mit 6 Jahren schon Comiczeichner, habe dann irgendwann das zwangsläufig professionalisiert. Also ich habe andere Zeichnerinnen und Zeichner angeschrieben, habe ihnen meine Zeichnungen geschickt und habe gefragt, naja, ich bin 11 Jahre alt und ich würde jetzt gerne mein Buch veröffentlichen, können Sie mir da irgendwie helfen? Und ein Zeichner hat ganz besonders freundlich geantwortet, nämlich der Zeichner und Cartoonist Ralf Rute. Und mit dem entstand damals eine Art von Brieffreundschaft. Der hat sich meine Sachen angeschaut und hat mir immer wieder per Post, später dann per E-Mail, irgendwann per Telefon Rückmeldungen gegeben zu dem, was ich gemacht habe. Und dann eben auch erste kleine Jobs verschafft. Also die Käpt'n Blaubär Comics, die ich, glaube ich, mit 18 oder so angefangen habe zu texten, sind so an mich herangekommen, dass Ralf Rute gesagt hat, hier ist der junge Kollege, der hat auch Zeit und der ist talentiert. Habt ihr Lust, dass der auch was für euch macht?
Aber warum haben Sie nicht Illustration studiert?
Aufgrund einer persönlichen Eigenschaft, dass ich Angst habe, wenn mir jemand reinredet. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Comiczeichnen, mit dem Schreiben schon etwas gefunden hatte, mit dem ich mich sehr gut ausdrücken konnte. Und Volkswirtschaft hat mich als junger Mann damals sehr interessiert, weil es die Welt modellhaft geordnet hat. Zumal ich dachte, dass ich vielleicht sogar Diplomat oder irgendwas anderes werden würde. Und dann habe ich relativ schnell, nachdem ich das Volkswirtschaftsstudium abgeschlossen habe und ein Praktikum dort gemacht habe, wo ich hin wollte, nämlich bei den Vereinten Nationen, gemerkt, dass es überhaupt nicht das, was ich machen will. Das ist überhaupt nicht die Art, wie ich meine Zeit verbringen will. Das ist überhaupt nicht das, was ich vom Leben möchte. Und bin dann quasi zurückgeflüchtet und habe mich darauf besonnen, was ist eigentlich der rote Faden. Und der rote Faden war dann eben, Menschen zu beobachten. Ob ich das jetzt in Geschichten umwandle oder ob ich soziologisch darüber nachdenke. Ich habe dann noch angefangen, Soziologie zu studieren im Master. Ab dem ersten Tag des ersten Semesters, an dem ich mein neues Zimmer am Bodensee weiß gestrichen habe, kam ein Anruf eines Kollegen, Flix, der gefragt hat, ob er mich denn empfehlen könne. Die Zeitschrift Dein Spiegel sucht gerade noch jemand, der monatlich einen Comic machen möchte. Und dann habe ich einfach die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und habe dann noch ein Jahr lang Soziologie studiert und parallel eben jeden Monat einen Comic gemacht über 5 Seiten. Das war ein Sprung ins kalte Wasser, aber das hat mich unglaublich erfüllt und deswegen bin ich jetzt dabei geblieben.
Dominik Meerscheid, was war denn Ihr erster Comic?
Also ich habe auch auf jeden Fall mit Lucky Luke und Tim und Struppi und Asterix angefangen. Das waren so die Comics, die mein Vater im Bücherregal stehen hatte. Ich weiß auch noch, dass ich Tim und Struppi auf Englisch am Anfang gelesen habe, obwohl ich noch gar kein Englisch konnte. Also es hat mich irgendwie fasziniert, ja, mir die Bilder anzugucken und mir auch zu erschließen ohne Text, was da so ungefähr passiert. Und ja, später kamen dann so die Klassiker von den Disney-Studios dazu, Entenhausen, lustige Taschenbücher. Das sind im Prinzip auch noch der Großteil der Comics, die ich bis heute noch gut kenne, weil ich dann irgendwann mich auch eher entfernt habe vom Medium Comic, um dann wieder zurückzukehren, als ich dann mit Ferdinand zusammengearbeitet habe und wir dann auch ein Comic-Magazin irgendwann gegründet haben.
Da sprechen wir später noch drüber, über das Comic-Magazin. Sie sind Texter, Komponist, Sänger, Sie spielen verschiedene Instrumente. Jetzt liegt ja der Schwerpunkt aktuell auf dem Kinderlied. Wie kamen Sie denn zum Kinderlied?
In gewisser Weise auch über den Comic. Also Musik habe ich immer schon gemacht und das war für mich einfach ein liebes Hobby, wo ich lange Zeit mir gar nicht vorstellen konnte, dass ich das zum Beruf machen könnte. Und als dann Ferdinand den besagten Sprung ins kalte Wasser gewagt hat und dann irgendwann dahin kam, auch sein erstes Buch zu veröffentlichen, dann fragte ihn der Verlag, ob er eben Lust hat, die Bücher in einer Lesung aufzuführen. Und das konnte er sich dann zu meinem großen Glück nur vorstellen mit mir zusammen und hat mich eben gefragt, ob ich Lust hätte, dafür die Musik zu machen und auch die Geräusche. Und so bin ich quasi überhaupt erst wieder dahin gekommen, auch Musik für einen ganz konkreten Anlass zu komponieren und auch aufzunehmen, zu produzieren. Und über unseren, ja, dann doch steigenden Erfolg mit den Lesungen und die guten Rückmeldungen und eine ganz konkrete Rückmeldung einer Veranstalterin, sie fände das toll, wenn ich noch weitere Musik für Kinder komponieren und aufführen würde, bin ich dann dahin gekommen, da ich dachte, ja, Moment, ich kann ja auch mir Lieder und Musik ausdenken mit Texten, die jetzt nicht durch die Comics inspiriert sind, sondern auf eigenen Ideen von mir basieren. Und so ist das dann in den letzten 2, 3 Jahren entstanden.
Ferdinand Lutz, bekannt wurden Sie, wenn wir jetzt mal auf die Bücher gucken, durch Rosa und Louis. Das erste Buch hat den Untertitel Geisterstunde, das zweite Buch den Untertitel Geisterdetektive. Um Geister geht es, weil die beiden Kinder auf einem Schloss leben, mit der verwirrten Großmutter, den Eltern, jede Menge Geister natürlich und Hund Elli. Das Buch besteht aus einzelnen unabhängigen Abenteuern, 13 Geschichten. Kleine Alltagspannen, kann man sagen. Also Rosa geht zum Beispiel nachts in die Küche, weil sie Durst hat. Alle Geister folgen ihr, können aber nichts schmecken. Deshalb muss sie alles probieren und erzählen, bis ihr richtig schlecht ist. Oder der Staubsauger saugt den Teppich weg. Oder Louis versucht, der widerspenstigen Oma Tabletten zu geben. Also lustige Szenen, charmant, mit viel Witz erzählt. Wie haben Sie diese Episoden, das waren ja auch einzelne Episoden, zum Buch umgearbeitet?
Also das sind Episoden, die so in der Zeitschrift Dein Spiegel erschienen sind. Ich habe die dann tatsächlich noch ummontiert, damit sie in dieses Format passen. Ein Querformat, was eigentlich recht unüblich ist. Bei Rosa und Louis wusste ich tatsächlich schon, als ich die Magazinfolgen gemacht habe, dass das irgendwann als Buch veröffentlicht werden kann. Das Besondere an Rosa und Louis ist tatsächlich das Episodenhafte. Das war dann letztendlich für mich einfach nur noch eine Frage, wie ordne ich das so an, dass am Anfang eine Art von Frage innerhalb dieser Episoden entwickelt wird, die sich am Ende irgendwie abrundet.
Rosa ist ein starkes Mädchen, hat viel Kraft, Ideen und zieht Louis immer so ein bisschen mit. Sind solche starken Mädchen rar in der überwiegend doch männlich dominierten Comicwelt?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, dass gerade durch den Comic Hilda von Luke Pearson, der auch beim Reprodukt Verlag erschienen ist, es Schule gemacht hat, dass eben auch Jungs sich überhaupt einer weiblichen Hauptfigur ohne irgendwelche Scham nähern. Aber ich wollte diesen Weg eben weitergehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich selber eben auch aufgewachsen bin mit diesem klassischen Fünf-Freunde-Schema. Also ich bin selber mit sehr vielen männlichen Figuren groß geworden und habe irgendwann festgestellt, dass ich das nicht so reproduzieren möchte. Wenn man so eine Serie sich überlegt, dann ist das eine ganz kleine Stellschraube. Zuerst war es tatsächlich so, die große Schwester und der kleine Bruder. Und dann ist mir kurz aufgefallen, das wäre eine absolute Reproduktion von all dem, was man eh schon so kennt. Und dann dachte ich, nee, das ist nicht das, wofür ich mir Geschichten ausdenken möchte. Und das ist auch nicht die Welt, in der ich mich 2, 3 Jahre lang am Schreibtisch aufhalten möchte, sondern ich möchte selber gerne interessante, kluge, intelligente, lustige Mädchen sehen, die rumwirbeln im Schloss und vielleicht sogar etwas mädchenhaft oder etwas weichere Männer dann den großen Bruder Louis da gegenüberstellen.
Wenn man jetzt ihre Bilder betrachtet, dann ist es ganz interessant, dass die Eltern keine Gesichter haben. Die sind immer nur so angeschnitten und immer nur in Details zu sehen. Warum?
Mir ist es ein Anliegen, dass ich zeigen möchte, dass ich den kindlichen Blick auf die Welt ganz besonders wichtig und eben auch sehr speziell finde. Also ich erinnere mich selber als Kind noch daran, dass ich immer das Gefühl hatte, Erwachsene unterschätzen mich. Und deswegen ging es mir darum, diesen kindlichen Blick bei Rosa und Louis in den Mittelpunkt zu stellen, was dazu führt, dass die Geister in dem Schloss nur von den Kindern gesehen werden. Bei Rosa und Louis könnte man fast denken, die Kamera des Betrachters ist eben immer auf der Höhe der Kinder. Die wird nicht hochgestellt, um die Erwachsenen zu filmen. Dann fand ich es irgendwie nur logisch. Die Erwachsenen sehen die Geister nicht und wir Leserinnen und Leser sehen die Erwachsenen irgendwie auch nicht. Zumindest wir sehen nur ihre Körper.
Dominik Meerscheid, Sie haben die Musik zu den Comics geschrieben für die gemeinsamen Auftritte. Sie haben es ja eben schon erklärt. Besprechen Sie beide vorher eine Richtung oder wie lassen Sie sich inspirieren?
Also es gibt zum Ersten immer die Inspiration, die ich im Kopf habe, wenn ich die Comics von Ferdinand lese. Insofern sind oft Ideen schon da, die ich dann Ferdinand vorschlage. Und unsere Zusammenarbeit hat eigentlich damit begonnen, dass ich mir, ohne dass noch Lesungen im Raum standen, schon ein Lied zu QRT ausgedacht hatte, einfach aus Spaß. Also sozusagen die Titelmelodie zu der Serie. Und jetzt in der Folge bei den weiteren Lesungsprogrammen und auch bei Rosa und Louis, die dann komplett neu konzipiert wurden, haben wir schon recht eng zusammengearbeitet, in dem Sinne, dass ich einfach Vorschläge gemacht habe und Ferdinand dann auch durchaus kritisch darauf reagiert hat und ganz klar gesagt hat, was ihm gefällt und was nicht.
Jetzt erscheint bald Ihr erstes Kinderliederalbum. 12 Lieder, 12 Texte. Fließen dort Lieder ein? Oder sind das alles Neukompositionen?
Das sind jetzt alles Neukompositionen. Für das Album habe ich mir eben komplett neue Lieder ausgedacht, die für sich stehen und insofern auch mit den Comics erstmal nichts zu tun haben.
Wir hören jetzt mal hinein in ein Lied und zwar mit dem Titel Mir ist langweilig.
Draußen ist es kalt und fahl, der Himmel voller Regen, doch letztlich ist das auch egal. Ich will mich eh nicht bewegen. Wann scheint heute rückwärts zu gehen? Ich schaue trüb hinaus, kann mich irgendwer auf dieser Erde verstehen? Ich raste aus, mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen kann, mir ist langweilig. Heute fang ich echt nichts mit mir an. Ich stoße nur im Raum umher und langweile mich immer mehr. Das Leben ist heute schwer, mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen kann, mir ist langweilig. Heute fang ich echt nichts mit mir an. Ich stoße nur im Raum umher und fühle mich irgendwie verquer. Ich brauch mal ein paar Ideen, bitte sehr.
Das war ein Ausschnitt aus einem Kinderlied von Dominik Meerscheid. Er und der Illustrator Ferdinand Lutz sind heute zu Gast beim Büchermarkt. Ferdinand Lutz, Sie haben es eben schon angedeutet, auf Rosa und Louis folgt QRT, auch Kurt genannt. Dieses Jahr erscheint der dritte Band, Nächste Stunde außerirdisch, zur Vorgeschichte ein Außerirdischer, QRT, vom Planeten, auf dem man ein Leben lang Kind bleibt, ist als Kind auf der Erde gelandet, um die Erdlinge zu erforschen. Sein Haustier ist ein Flummi, vielmehr eigentlich ein Gestaltenwandler. Netter Typ, dieser kleine Kurt. Wofür steht denn QRT?
Er ist eigentlich kaum von anderen Kindern zu unterscheiden, außer vielleicht, dass seine Frisur etwas absonderlich aussieht. Aber ansonsten unterscheidet ihn eigentlich nur, dass er die Welt der Erwachsenen wiederum nicht kennt. Und dann fand ich es sehr reizvoll, dass dieser Außerirdische einen außerirdischen Namen hat, der aber eben auch missverstanden werden kann.
Zur komischen Frisur könnten wir noch sagen, dass sie so ein bisschen aussieht wie eine italienische Polenta. Also ganz gelb und hoch aufgebauscht. Also hier bei QRT taucht neben vielen schrägen Erwachsenen auch ein sehr selbstbewusstes Mädchen auf, Lara. Und ich muss zugeben, dass es mir ganz gut gefällt, dass sich QRT ihr überhaupt nicht widersetzen kann. Er ist nämlich immer total ehrlich in ihrer Gegenwart. Er kann gar nicht anders. Hat das was mit Laras Energie zu tun oder mit einer kindlichen Ehrlichkeit?
Das ist eine gute Frage. Eher mit einer kindlichen Ehrlichkeit, würde ich sagen. Und ich finde eben, es ist ganz reizvoll, wenn man eine Figur hat, eben, die sich anders verhält, die gesellschaftliche Norm erstmal nicht kennt und deswegen bestimmte Pirouetten, die wir normalerweise im gemeinsamen Umgang drehen, eben überhaupt nicht wählt.
Der Flummi ist unheimlich toll, weil er sich nämlich in Nanosekunden in eine Fliege oder eine Kastanie oder einen Pinguin verwandeln kann oder sogar in Kuertis Mutter. Dominik Merscheid, der Flummi hat sein eigenes Lied bekommen.
Ich dachte einfach, Wahnsinn, es ist doch toll, diese Vorstellung, ein Haustier zu haben, was sich in alles Mögliche und Unmögliche verwandeln kann. Und dann habe ich einfach mir die Comics genau angeguckt und habe eben nachgeschaut. Ja, was passiert dann so? Und dann heißt es eben im Refrain, was es so anstellt, dieses Haustier, kannst du manchmal in der Zeitung lesen, weil es eben auch in mindestens einer Situation so ein großes Chaos gibt, von Flummi ausgelöst, dass am nächsten Tag auch in der Zeitung steht, weil da Wahnwitziges gesichtet wurde.
Wir hören jetzt auch dort hinein in Mein Haustier Flummi.
Flummi heißt mein Haustier, es ist meistens gut gelaunt. Wenn es sich verwandelt, sind die Leute sehr erstaunt. Ich kann dann nur hoffen, dass es unauffällig bleibt und sich nicht als wilder Löwe oder Bär die Zeit vertreibt. Fängt es an zu regnen, wird zum Schirm in meiner Hand. Im Mietshaus ist es auch als meine Mama wohl bekannt. Brauch ich rasch eine Deckung, dann mutiert es schnell zum Baum. Und bekommt's als Nilpferd Hunger, hält es niemand mehr im Zaum. Ja, nur bei mir zu Hause lebt ein ganz besonderes Wesen. Es wechselt bei Bedarf seine Gestalt. Was es so anstellt, kannst du manchmal in der Zeitung lesen. Mein Haustier, das vergisst du nicht so bald. Mein Haustier Flummi, das vergisst du nicht so bald.
Dominik Merscheid singt Lieder zu QRT. Inwiefern, Dominik Merscheid, unterscheidet sich die Musik zu den Geistergeschichten von der Musik zu den Außerirdischen?
Also ich würde sagen, von der Instrumentierung her habe ich bei den Geistergeschichten ein eher akustisches und teilweise auch orchestrales Arrangement gewählt. Wobei der Soundtrack oder die Titelmelodie von QRT ist sehr orchestral, auch so ein bisschen orientiert an so klassischen 60er-Jahre-Sci-Fi-Filmen mit so einem Theremin-Sound und ja eher so einer filmmusikalischen Atmosphäre. Und bei Rosa und Louis geht es eher darum, es so ein bisschen kammermusikalischer und auf eine Art lieblicher vielleicht auch zu gestalten. Also mit Xylophon, mit Glockenspiel, mit eben so gedämpften Pizzicato-Streichern, die eher so eine Düpp-Düpp-Düpp-Düpp-Atmosphäre kreieren, die für mich irgendwie passend war zu dem Schloss, in dem sich Rosa und Louis und die Geister aufhalten.
Wenn Sie jetzt Kinderlieder komponieren, schauen Sie auch dahin, was die Kollegen machen? Gibt es jemanden, von dem Sie sagen würden, der, finde ich, der hat ganz tolle Sachen geschaffen, in der Vergangenheit oder auch jetzt?
Ich bin sicherlich durchaus geprägt durch die Kinderliedermacherinnen und Macher, vor allen Dingen Macher meiner Kindheit, also Rolf Zukowski zum Beispiel. Aber als ich die Songs geschrieben habe, war ich, glaube ich, eher noch beeinflusst durch jegliche deutschsprachigen Texte, die mir gut gefallen. Sei das jetzt Bodo Wartke oder auch aus der Vergangenheit die Prinzen, sogar die Black Fös ist mir letztens aufgefallen. Es gibt einfach Texte oder Themen oder Stimmungen, die ich einfach aufgesogen habe in meinem Aufwachsen, die da irgendwie mit einfließen. Seit ich jetzt aber die ersten Lieder auch fertig habe und an eine Veröffentlichung denke und mich auch anfange, in der Szene zu vernetzen, fallen mir auch natürlich neuere Künstlerinnen und Künstler auf, die ich interessant finde und gut finde. Und da würde ich vor allen Dingen den Kölner Liedermacher Johannes Stankowski nennen. Herr Jan finde ich gut, Markus Rehani finde ich sehr schön. Ja, jetzt habe ich nur Männer genannt. Es gibt auch einige Frauen, die ich gut finde. Die bekannteste ist sicherlich Suli Puschbahn aus Berlin, deren Musik ich auch gut finde.
Noch etwas verbindet sie beide, nämlich das Comic-Magazin Polle. Sie haben es zusammen mit Jakob Hoffmann ins Leben gerufen. Gerade ist der dritte Band erschienen. Man kann Polle abonnieren. Zahlreiche bekannte und weniger bekannte Illustratorinnen und Illustratoren schreiben Geschichten für Polle. Unter den bekannteren Philipp Wächter, Anke Kuhl, Thor Freeman, Bea Davis. Die Sängerin Dota, ich habe sie kennengelernt durch ihre wundervollen Kaleko-Vertonungen, taucht nicht nur mit einem Song über einen QR-Code auf, sondern der Song Photosynthese wird auch noch in einen Comicstrip umgewandelt. Wie entstand, Frage an Sie beide, die Idee zum Comic-Magazin und sind alle Geschichten extra exklusiv für dieses Magazin geschrieben?
Gemeinsam waren wir recht viel unterwegs mit unseren Lesungen und dann kommt man nicht umhin, sich sehr viel auch zu unterhalten über das, was man gut findet, was man nicht so gut findet. Und wir waren beide der Meinung, dass es eigentlich ein Comic-Magazin bräuchte, was nicht so homogen ist, wie es zum Beispiel das Comic-Magazin war, mit dem ich aufgewachsen bin, nämlich das Mickey-Maus-Magazin.
Jetzt war das ja am Anfang, glaube ich, gar nicht so ganz einfach. Und das ist ja, da steckt ja jetzt viel Ehrenamt auch drin, oder wie regeln Sie das?
Von unserer Seite her extrem pures Ehrenamt. Also ich habe bislang nur Honorare bekommen, indem ich selber einen Rosa und Louis Comic in der zweiten Ausgabe von Polle veröffentlicht habe. Aber ansonsten tatsächlich versuchen wir, die Künstlerinnen und Künstler zu bezahlen. Das ist uns ganz wichtig.
Wir tun das auch.
Genau, wir tun das auch. Es hätte jetzt nicht eine weitere Comic-Anthologie gebraucht, die auf Selbstausbeutung der Teilnehmenden beruht. Das war uns von Anfang an ganz klar, dass wir Honorare zahlen wollen, aber klar, also die Kiste fliegt insofern, als dass wir unsere Beiträge bezahlen können, aber uns als Personal immer noch nicht wirklich angemessen.
Dominik Meerscheid, Ihre erste Geschichte ist hier bebildert. Wechseln Sie die Seite?
Nee, auf keinen Fall. Das ist tatsächlich auch im Prozess entstanden. Wir haben eben den Anspruch in Polle gehabt, eben immer auch neue Geschichten zu veröffentlichen, also bisher unveröffentlichte Geschichten, maximal einen Vorababdruck von einem Comic, der dann später als Buch erschienen ist. Dann hatte ich eben für das zweite und dritte Polle-Heft irgendwelche Ideen im Kopf. Und so ist es entstanden, dass jetzt eben im zweiten Heft von Bea Davis und im dritten Heft von Agnes Lammert illustriert, auch eben dramaturgisch umgesetzt Comics erschienen sind von mir. Das waren aber wahrscheinlich die letzten, vermute ich.
Ferdinand Lutz, ich habe Sie eben noch angekündigt zu Beginn als Filmemacher. Es gibt einen Trickfilm, Stay&Q, den Sie gemacht haben. Der Klassiker, zwei Warteschlangen, zwei Schalter, immer geht es auf der anderen Seite natürlich schneller. Man schaut so in Aufsicht auf Köpfe unbestimmbarer Figuren, vielleicht sind es Männer, vielleicht sind es Frauen. Es ist sehr witzig, es ist millionenfach angeklickt. Mhm. Folgt daraus irgendwas?
Das ist eine gute Frage. Also dieser Film, den habe ich 2006 gemacht. Also dieser Film wurde extrem viel angeguckt und ich habe das Gefühl, aber ich, vielleicht täusche ich mich auch, ich habe das Gefühl, dass das irgendwann noch irgendwas bringen wird. Aber wenn es nichts gebracht hat, dann habe ich damit auch meinen Frieden gemacht. Ich finde das irgendwie ganz nett, dass dieser Film im Leben und im Alltag von ganz, ganz vielen Personen, ob jetzt in Indien, Russland oder in Saudi-Arabien, irgendwie immer präsent ist.
Dominik Meerscheid, diese Freundschaft, diese Kinderfreundschaft, die Sie beide ja haben und die ja so viele Projekte zustande gebracht hat, ist ja was wirklich Einzigartiges, muss man sagen, ist auch was Tolles. Wie geht es denn dennoch weiter? Jetzt kommt das Album raus. Können Sie sich denn auch vorstellen, mal alleine auf die Bühne zu gehen, also Konzerte zu machen, oder ist das gar nicht angedacht?
Also vor Corona habe ich das schon in Einzelfällen gemacht und das ist auf jeden Fall geplant. Ich habe jetzt auch entschieden, bei Polle erstmal nicht weiterzumachen, um mich auf die Kinderlieder zu konzentrieren. Und wie lange wir noch Bildklanglesungen in der Form oder mit den Kindercomics machen werden, ist auch noch offen. Insofern habe ich auf jeden Fall Lust, die Kinderliedermacherei auch live weiter auszubauen und Konzerte zu geben, sobald das wieder in einem schönen, verbindenden Rahmen möglich ist. Die Zusammenarbeit mit Ferdinand wird auf jeden Fall weitergehen. Im Moment sowieso durch die Lesungen und darüber hinaus vielleicht mit anderen Projekten, auch anderen Medien, was auch immer da möglich ist. Da bin ich ganz guter Dinge, dass es immer Zusammenarbeit und immer Einzelprojekte geben wird. So wie ja Ferdinand auch einige Projekte hat, wo ich dann überhaupt nichts mit zu tun habe. Das hält das ja auch frisch. Genau wie bei anderen Beziehungen auch, wenn beide sozusagen auf eigenen Füßen stehen und eigene Ideen und Impulse mit einbringen, dann ist die Zusammenarbeit umso schöner.
Ein schönes Schlusswort. Was die Bühnenpräsenz angeht, werden wir uns vielleicht noch ein bisschen gedulden müssen, aber ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gäste waren. Das war der Büchermarkt mit den Künstlern Ferdinand Lutz und Dominik Meerscheid. Vielen Dank für das Gespräch. Die Liste der Buchtitel und alle Angaben entnehmen Sie wie immer unserer Webseite deutschlandfunk.de. Hier folgt jetzt Forschung aktuell. Ohne mich. Ohne mich. So enden wir auch mit dem Song von Dominik Meerscheid. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.
Ich trau mich öffentlich zu singen und schieb mir keinen Stress, dass mich mein Kater frisst. Bin ohne Furcht vor dicken Spinnen und hab auch keine Angst, dass du ein Spinner bist. Doch fragst du, ob wir klettern gehen, es sei auch nicht gefährlich. Lass du mich ängstlich zittern sehen und ich sag dir ganz ehrlich, lieber
Nordpol mit nichts als einer Badehose an. Lieber ess ich 7 Tage lang nur Rotkohl, bis ich die Pampe nicht mehr sehen kann. Vielen Dank, dass du mich fragst, ob ich das machen mag. Denn es könnte ja tatsächlich sein, es gibt andere, die klettern gerne jeden Tag. Nein, lieber hüpfe ich 1 Stunde